Ich weiß, wir haben es versprochen, doch ich habe echt keinen Bock. Ich fühle mich irgendwie total kaputt. Ich habe so ein Kratzen im Hals. Ich glaube, ich brüte was aus. Und auf dem Magen ist mir auch nicht ganz gut. Oh Babe, ich will da heute nicht hin. So Roger Cicero, ein schon bereits verstorbener Jazzsänger, in einer Situation, in der er bzw. das Ehepaar, über das er singt, eingeladen waren, aber sie wollten einfach nicht hingehen. Und da finden sie natürlich eine ganze Reihe von Ausreden, warum sie das nicht tun können. Ich glaube, die Situation, die kennt jeder von uns. Ja? Wir sind eingeladen und du möchtest eigentlich nicht hin. Und dann, wenn du ein guter Christ bist, dann sagst du, ja, ich gehe hin, ich fühle mich irgendwie verpflichtet und ich möchte die Gastgeber nicht verletzen. Das ist auch nicht schlecht. Und dann gehst du hin. Aber es gibt manche Leute, die lassen sich dann Ausreden einfallen, warum sie nicht kommen können. Das ist die Situation, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt, beziehungsweise das ist eine Situation, die Jesus in dem nun folgenden Gleichnis erklärt. Es ist das Gleichnis vom großen Gastmahl. Hier bei der Luther-Übersetzung steht das große Abendmahl. In meiner Schlachter steht das Gastmahl, aber ich lese es so hier nach Luther. Zunächst einmal aber, was ist denn der Kontext? In welchem Zusammenhang sagt Jesus, legt Jesus dieses Gastmahl dar oder stellte es dar? Jesus war eingeladen bei einem der Oberen der Sadduzäer. Da waren die Honoratioren versammelt, die geistliche Elite der jüdischen Gesellschaft. Man kannte sich, man schätzte sich, Gesetzestreue, theologische Experten saßen zusammen. Die oberen 10.000 der jüdischen Gesellschaft. Und einer von ihnen sagte, es ist glückselig, im Reich Gottes das Brot zu essen. Und möglicherweise hat er gedacht, naja, ich gehöre dazu, zu diesem Reich Gottes. Vielleicht hat er das gedacht aufgrund seines geistlichen Status und seines gesellschaftlichen Status. Oder aufgrund seiner bloßen Zugehörigkeit zur jüdischen Gesellschaft, vielleicht hat er gedacht, ja, wir hier alle, wir sind Reich Gottes. Jesus begegnet diesem Trugschluss mit dem folgenden Gleichnis. Er aber, also Jesus, sprach zu ihm, demjenigen, der eben gesagt hatte, selig ist, da das Brot ist im Reich Gottes. Entschuldigung, ja, es ist Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Das ist quasi unsere Fortführung der Reihe aus dem Lukas-Evangelium, die nächsten Verse. Ein neues Reich Gottes Gleichnis. Er, also Jesus, aber sprach zu ihm, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der Zweite sprach, ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. In meiner Schlachterübersetzung steht, sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Auch eine interessante Entschuldigung. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu seinem Knecht, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Ja, soweit das Wort. Jetzt schauen wir mal uns die ersten Verse nochmal genauer an. Lese sie mal, wie sie da stehen. Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein, und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Wer sind die handelnden Personen in dieser Geschichte? Die handelnden Personen in dieser Geschichte, zunächst einmal der Mensch, der Gastgeber, der repräsentiert Gott. Dann die Geladenen. Das sind drei Gruppen von geladenen Gästen, auf die ich später noch eingehen werde. In letzter Konsequenz aber sind es alle Menschen. Der Knecht, das könnte Jesus sein. Ich habe mal ein Fragezeichen dahinter gemacht. Ich will dieses Gleichnis auch nicht überinterpretieren. Was stellt das Gastmahl dar? Das Gastmahl stellt die glückselige Gemeinschaft mit Gott und seinen Kindern dar. Die glückselige Gemeinschaft mit Gott und seinen Kindern im Reich Gottes. Ich muss euch ein paar Worte dazu sagen, ein paar Worte zu meinem Verständnis des Reiches Gottes sagen, das dieser Predigt und den folgenden Worten zugrunde liegt, damit ihr versteht oder besser versteht, was ich meine. Das Reich Gottes ist bereits angebrochen. Es ist schon gekommen. Es ist realisiert in Jesus. Und es ist in deinem Herzen, wenn du Jesus folgst und glaubst. Dann wohnt nämlich Jesus in deinem Herzen. Und es hat begonnen in der Gemeinde, es hat begonnen überall da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind und ihn anbeten und ihn preisen, weil er der Herr ist, weil er das Haupt der Gemeinde ist, weil er der König ist. Überall dort hat Reich Gottes begonnen. Aber das ist ein typischer Fall, wie das auch bei der Erlösung ist, ein typischer Fall von jetzt schon und doch noch nicht. Jetzt schon und doch noch nicht. Denn dass die Blüte, die Vollendung des Reiches Gottes, die steht aus am Ende der Weltzeit. Aber schon heute dürfen wir einen Vorgeschmack bekommen auf diese glückselige Gemeinschaft mit Gott und den anderen Gästen bei diesem Gastmahl. Wir dürfen es schmecken, liebe Freunde. Wir dürfen schmecken, dass das Reich Gottes schon unter uns ist. Was könnte das sein? Wie könnte man das schmecken können? Ich kann nur ein paar Beispiele geben. Wenn du frei geworden bist von einer Schuld und du ein reines Gewissen hast und du voller Freimut zu Gott kommen kannst und beten kannst, dann ist ein Stück Glückseligkeit des Reich Gottes wahr geworden. Wenn du Frieden hast in deinem Herzen, Ruhe und um dich herum tobt der Bär und du hast trotzdem Ruhe. Um dich herum ist Krise oder Krisenstimmung oder türmen sich Probleme auf und Berge und du hast Frieden und Ruhe darüber, weil du auf Gott vertraust, das ist ein Stück Glückseligkeit gekommen. Wenn du merkst, Dass Gott dir hilft, dass du keine Rolle spielen musst vor den Menschen. Du musst nicht irgendwer sein. Du musst dich nicht produzieren. Du musst dich nicht beweisen, dass du ein toller Kerl bist. Du bist frei geworden von dir selbst, weil du weißt, Gott nimmt dich an. Gott liebt dich. Und weil du auch die Wärme und die Liebe der Kinder Gottes spürst und erfährst, die mit dir sind, dann ist ein Stück Reich Gottes wahr geworden. Noch viele dieser Beispiele nennen. Wenn du merkst, dass Gott dein Leben verändert, dein Denken, wenn du merkst, du kannst dich zurücknehmen, wenn du Demut erlebst, ich sage bewusst, wenn du Demut erlebst, für dich selbst, Freude, und du merkst, Gott arbeitet in deinem Herzen, weil Jesus dort wohnt, ist ein Stück Glückseligkeit wahr geworden. Jesus ist schon, das Reich Gottes ist schon da, aber es kommt auch noch in seiner Vollendung, in seiner Blüte, in seiner echten Statur, in seiner echten Größe. Darauf warten wir. Darauf warten wir. Das wird eine Glückseligkeit, die kann ich euch hier nicht beschreiben, da könnte ich 10 Stunden reden. Es wäre nicht möglich, diese Glückseligkeit zu beschreiben. Wer kommt ins Reich Gottes? Wer sind die Gäste, die da am Mahl teilnehmen? Lasst mich das bitte in einer Metapher euch darlegen. Der Mensch ist auf einer Zugreise unterwegs. Manche kennen diese Metapher schon. Der Mensch ist auf einer Zugreise unterwegs. Jeder für sich in seinem eigenen Zug mit seinen eigenen Zielbahnhöfen. Und dann kommt die Einladung. Dann kommt die Einladung. Steig aus deinem Zug. Steig aus deinem Ego-Trip. Steig in den Zug ein, den Jesus fährt. Und lass ihn die Zielbahnhöfe bestimmen, zu denen du unterwegs bist. Jesus soll nicht in deinen Zug einsteigen, um dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen. Nein, umgekehrt, du sollst in Jesu Zug einsteigen, damit er dir hilft, seine Ziele zu erreichen. Nochmal, ich wiederhole das nochmal, weil das im Moment so wichtig wird. Du sollst nicht Jesus bitten, in deinen Zug einzusteigen, damit er dir hilft, deine Ziele zu erreichen, sondern du sollst in seinen Zug einsteigen, damit er dir hilft, die Ziele Jesu, die Ziele Gottes zu erreichen. Und er lädt dich ein, steig ein, steig ein. Ich habe ein Gastmahl für dich. Ich bewirte dich. Ich komme zu dir. Ich bediene dich, ich fahre den Zug. Ich bin der Schaffner, ich bin alles. Jetzt hat letzte Woche Andreas gesagt, da ist eine enge Pforte. Ja, die Pforte, die Tür in den Zug ist eng. Es ist ein Problem, denn du kommst mit deinen Koffern nicht durch die Tür. Du hast große Koffer dabei, du passt nicht durch. Du vielleicht, aber die Koffer nicht. Die Koffer sind voll gefüllt mit Schuldscheinen. Sie resultieren aus dem von Gott abgewandten Leben. Jede Sekunde, die von Gott abgewandt gelebt wird, füllt die Koffer mit Schuldscheinen. Und Jesus sagt, lass die Koffer stehen. Ich habe sie alle bezahlt. Ich habe alle deine Schuldscheine bezahlt. Du brauchst die Koffer nicht mitnehmen. Lass sie am Bahnhof. Schmeiß sie in den Müll. Ich habe dafür bezahlt am Kreuz. Du kannst einsteigen, so wie du bist. Lass die Koffer weg. Und dann bist du auf der Reise, dann bist du auf diesem fahrenden Gastmahl unterwegs zu einem ganz großen Ziel, zum letzten Bahnhof, nämlich am Ende der Weltzeit, wo das Reich Gottes in Vollendung aufgerichtet wird. Es gibt einen kleinen, vielleicht sogar großen Wermutstropfen auf dieser Reise. Ein Störenfried hat sich eingeschlichen. Der ist nicht durch die Tür gekommen, gemäß Johannes 10. Der hat sich irgendwie eingeschlichen. Ein Störenfried und alle seine Helfershelfer. Der Teufel und seine Helfershelfer. Sie bieten dir verfaulte Speisen an. Und wollen sie dir schmackhaft machen. Sie versuchen dich abzuhalten von der Gemeinschaft mit Gott und den Kindern Gottes. Sie fahren mit. Doch wir haben eine wunderbare Verheißung, ein wunderbares Versprechen. Du brauchst keine Angst zu haben. Der, 1. Johannes 4,4, 1. Johannes 4,4, der, der in euch ist, das ist Jesus, wenn du glaubst. Der, der in euch ist, ist stärker, er ist größer als der, der in der Welt ist, nämlich der Teufel. Ich sag's nochmal, der, der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das ist die Verheißung, die wir haben, dass du ankommst auf dieser Reise, ankommst zum letzten Ziel. Das ist die Zuversicht, die wir haben, weil Jesus größer ist. Nicht, weil du stark bist, sondern weil Jesus größer ist. Soweit die Metapher. Steig ein, kommt, es ist alles bereit, heißt es da. Kommt, es ist schon alles bereit. Ist eigenartig, ne? Ich meine, wenn du einen Gast einlädst, da machst du nicht erst das Essen fertig und alles steht schon auf dem Tisch und dann versendest du die Einladungen. Wäre blöd, ne? Ja. Gott sagt, es ist alles schon bereitet. Was ist das für ein Gastmahl? Es ist ganz einfach, die Speisen verderben nicht, die Gott serviert. Die vergilben nicht, die verkommen nicht, die bleiben frisch. Und deshalb gilt dieser Ruf für uns. Noch ist Zeit, noch ist Gnadenzeit. Dieser Ruf geht schon lange Zeit umher, durch die Welt. Kommt, denn es ist schon alles bereit. Komm, es ist alles bereit, es kommt der Tag. Andreas hat es letzte Woche auch gesagt, es kommt der Tag, wo die Einladungen nicht mehr verschickt werden. Es kommt der Tag, wo die Frist vorbei ist. Heute ist der angenehme Tag. Heute komm. So, jetzt schauen wir uns mal genauer an, wer da eingeladen ist. Ja. Wir schauen uns mal an, wer eingeladen ist. Es sind drei Gruppen. Ich spreche jetzt mal über die erste Gruppe. Die erste Gruppe sind vornehmlich zunächst einmal vornehmlich die Oberen der jüdischen Gesellschaft. Die Priester, die Sadduzäer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die was auf sich hielten. Denn die waren versammelt, als Jesus dieses Gleichnis erzählte. Aber in letzter Konsequenz gehören zur ersten Gruppe alle Menschen, die die Einladung nicht annehmen. Die haben verschiedenste Entschuldigungen. Ihr seht sie da. Der eine sagt, ja, ich habe einen Acker gekauft, den ich mir anschauen muss. Deshalb kann ich nicht kommen. Der zweite sagt, ich habe 5 Joch-Ochsen oder wie viel es sind, einige gespanne Ochsen gekauft und ich muss die ausprobieren, austesten und deshalb kann ich nicht kommen. Man kann diese beiden Entschuldigungen sehr schnell als Ausreden entlarven. Geht ganz schnell. Niemand im Nahen Osten, im Orient und auch hier bei uns nicht, kauft einen Acker, ohne dass er ihn vorher gesehen hat. Es ist blödsinnig, ja, was der da sagt als Entschuldigung. Ist sofort als Entschuldigung, als Ausrede zu entlarven. Niemand kauft einen Acker, ohne ihn gesehen zu haben. Niemand kauft so viele Ochsen, ohne sie ausprobiert zu haben. Es gab damals die Praxis, dass die Ochsen entweder auf dem Markt angeboten wurden oder sie wurden in der Nähe auf ein Feld gebracht und verrichteten dort ihre Arbeit und die potenziellen Käufer konnten kommen, sich die Ochsen bei der Arbeit anschauen oder sie auch selber ausprobieren. Erst dann gab es ein Verkaufsgespräch. Erst dann wurde der Preis festgelegt. Also ich habe Ochsen gekauft, um sie auszuprobieren. Das ist eine sehr fadenscheinige Ausrede. Das dritte ist auch eine Ausrede. Ich habe eine Frau geheiratet, deshalb kann ich nicht kommen. Der gute Mann hätte die Frau mitbringen können zum Gastmahl, ne? Wäre doch schön gewesen. Die Frau war auch eingeladen. Wenn das alles Ausreden sind, liebe Gemeinde, was sind die wahren Gründe, warum die Menschen, die Eingeladenen, nicht kommen wollten? Was sind die wahren Gründe? Ich weiß nicht, ob ihr, viele von euch kennen dieses Wort von Jesus aus Matthäus 23. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Ja, die Eingeladenen wollten einfach nicht. Sie wollten nicht kommen. Und dafür gibt es natürlich mannigfaltige Gründe. Und ich kann diese mannigfaltigen Gründe hier jetzt nicht darlegen. Lasst mich die Gründe darlegen, die hier im Gleichnis angesprochen sind. Der eigentliche Grund ist, sie erkannten die Bedeutung nicht, die das Gastmahl hat. Sie kannten den Gastgeber nicht wirklich. Sie wollten die Beziehung zum Gastgeber nicht. Sie hielten die nicht für wichtig. Sie hatten nicht im Blick, dass dieses Gastmahl für sie das Glück und die Glückseligkeit bedeuten würde. Es war ihnen nicht wichtig, diese Beziehung aufzubauen zum Gastgeber und zu den anderen Geladenen. Und warum war es ihnen nicht wichtig? Das ist voll verständlich. Das ist absolut verständlich. Wenn sie die Bedeutung dieses Gastmahls nicht erkannten, dann waren natürlich alle anderen Dinge wichtiger. Dann waren die Geschäfte wichtiger, das Business war wichtiger. Für meinen Lebensunterhalt sorgen war wichtiger. Meine Beziehung zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner war wichtiger. Natürlich war alles wichtiger, weil sie die Bedeutung dieses Gastmahls nicht sahen. Das könnte sich dann heute im übertragenen Sinne so anhören. Also, lieber Mann, ich habe keine Zeit, mich um religiöse Dinge zu kümmern. Ich habe keine Zeit für theologische Vorträge oder worüber geht's denn, worum geht es denn bei dieser Evangelisation oder wie du das nennst? Nee, ich muss mich um meine Firma kümmern, ich muss mich um mein Unternehmen kümmern. Oder nee, ich hatte einen harten Arbeitstag, außerdem mein Dachboden ist völlig im Chaos, den muss ich erstmal in Ordnung bringen. Ich bin einfach platt. Und außerdem die Beziehung zu meiner Frau, die kriselt ein bisschen. Und das möchte ich erstmal wieder auf Vordermann bringen. Wir gehen heute abends ins Kino. Liebe Freunde, beten wir doch für die Menschen, die die Einladung nicht annehmen wollen. Weil sie es nicht können, weil sie es nicht sehen, was es bedeutet, was es eigentlich ist. Sie verstehen es nicht. Lasst uns beten für die Menschen, die nicht wollen. Warum? Weil Gott nicht nur das Vollbringen, sondern auch das Wollen wirkt. Er ist es, der das Wollen wirkt. Ich kann nicht aus mir heraus wollen. Ich saß am Donnerstag mit meinem atheistischen Freund zusammen und er fragte mich dann, ja, was hast du denn am Wochenende vor? Und ich sagte dieses und jenes und am Sonntag habe ich die Predigt. Ach, interessant, worüber predigst du denn und so? Ja, und dann habe ich ihm das mal erzählt und er kennt das ja schon. Ich erzähle ihm immer von dem, was so in der Gemeinde vor sich geht und was in der Bibel steht und so weiter. Und er sagte, das kann ja alles gut sein, was du da sagst. Ja, ich halte das für möglich, aber ich kann es nicht glauben. Er kann das nicht glauben. Natürlich kann er das nicht. Natürlich kann er es nicht. Gott muss es geben. Er muss es schenken. Aber er kann beten. Er kann beten. Gott, zeige mir, dass du mich eingeladen hast. Gott, zeige mir dieses Gastmahl. Gott, sage mir, was mich da erwartet. Das kann jeder beten. Auch wir Christen, wir sind ja schon, jetzt komme ich mal zu uns, ja, wir sind ja schon Bürger und Kinder des Reiches Gottes. Ja, wir sind ja schon in den Zug eingestiegen und mit Jesus unterwegs. Aber Gott möchte, dass das Reich Gottes für uns eine Herzensangelegenheit wird. Eine richtige Herzensangelegenheit. Wir lassen uns leicht ablenken und aufhalten. Der Störenfried ist unterwegs, versucht unsere Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken und was auch immer. Gott möchte, dass wir erkennen. Darf ich es mal flapsig ausdrücken? Dass wir zur krassesten Fete unseres Lebens eingeladen sind. Gott möchte, dass das Herzensangelegenheit wird. Und dann sagen Menschen, und ich sage das auch, ach nee, ich fühle mich total kaputt und ich habe so ein Kratzen im Hals und im Magen ist mir auch gar nicht gut. Ich kann heute nicht in den Gottesdienst gehen. Ich habe keine Zeit, ich bin zu sehr im Stress, also ich komme heute nicht zum Beten und nicht dazu, in der Bibel zu lesen. Nee, ich komme heute nicht dazu, dem alten Herrn, meinem Nachbarn den Rasen zu mähen. Nee, ich muss mich um mein Business kümmern, ich muss mich um mein Geschäft kümmern, ich muss mich um meine Lebensangelegenheiten kümmern. Kann ich kommen? Kann ich beten? Kann ich in der Bibel lesen? Kann mich nicht treffen mit jemandem und beten? Hierzu? Nee, ich sag mal, deshalb sagt Jesus auch, was Helen eben gelesen hat in der Lesung, im Lesungstext: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Gott weiß, was für Probleme wir damit haben, mit unseren Prioritäten. Er weiß, welche Probleme wir haben. Und er weiß, er hat dafür Vollstes, er kennt das. Ja? Und deshalb sagt ihr, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen. Und wo die Diebe nachgraben und stehlen, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Ja. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, liebe Freunde, an dieser Stelle. Ich könnte mir vorstellen, an dieser Stelle, da ärgert sich jemand. Ist gut so, ärgert euch. Natürlich ist es im Geist Gottes und natürlich entspricht es der Wahrheit der Bibel, dass ich meine irdischen Verantwortungen wahrnehmen muss. Das ist doch klar. Dass ich, wenn ich ein Geschäft habe, mich um mein Geschäft kümmern muss. Dass, wenn ich eine Frau habe, mich um die Beziehung kümmern muss. Dass, wenn ich krank bin, mich erholen muss oder gesund werden muss. Dass, wenn ich kaputt bin, mich erholen muss. Wenn meine Kapazitäten, wenn ich auf dem Zahnfleisch robbe, dass ich Regeneration brauche. Natürlich, dass ich meinen alltäglichen Verpflichtungen nachkommen muss, dass ich meine Familie versorgen muss. Natürlich ist das alles im Sinne Gottes, natürlich entspricht das alles dem Geist Gottes und dem Wort Gottes. Aber was will Jesus uns sagen, wenn er sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes? Was will er uns sagen? Er will uns diese überragende Bedeutung des Gastmahls zu erkennen geben. Das ist ein Joker, der alle anderen aussticht. Er will uns klar machen, das ist das Beste, was es in deinem Leben gibt und geben kann. Dahin zu gehen. Wie eben schon gesagt, das ist die krasseste Party und die wichtigste und die entscheidendste deines ganzen Lebens. Es gibt nichts Entscheidenderes. Denn zu diesem Gastmahl hingehen oder nicht hingehen, macht den Unterschied aus zwischen Licht und Finsternis, zwischen Leben und Tod, zwischen Befreiung von Schuld und Fröhlichkeit und Freimut, zu Gott zu kommen, und auf der anderen Seite Urteil und Gericht. Zwischen einem Leben, das fruchtbar ist, das sinnvoll ist und dessen Früchte du in die Ewigkeit mitnimmst. Und auf der anderen Seite einem in letzter Konsequenz vergeblichen Leben, weil du, wenn du dieses Leben verlässt, du nichts mitnehmen kannst. Das ist ein Unterschied. Nähe Gottes erleben. Erleben, wie er dich tröstet. Erleben, wie er dich stärkt. Erleben, wenn du betest, wenn du mit ihm sprichst, wie der Heilige Geist dich stärkt, wie er dir Erkenntnis schenkt über seine Wahrheiten und Erkenntnis über dich selbst. Das ist ein Unterschied. Nähe statt Ferne Gottes. Ja, Ebo hatte in der vorletzten Predigt gesagt, und Helen hat es ja auch eben erwähnt, Nähe Gottes, das ist eigentlich etwas, was jeder Mensch sucht. Jeder. Auch wenn er es nicht weiß. Warum? weil wir alle aus dem Schoß Gottes hervorgegangen sind. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Wir sind alle aus dem Schoß Gottes hervorgegangen, so wie ein Baby aus dem Schoß der Mutter hervorgeht und dann die körperliche Nähe der Mutter sucht. So suchen wir, die wir alle aus dem Schoß Gottes hervorgegangen sind, die Nähe zu ihm. Und wenn wir ihn nicht kennen, dann ist da eine Sehnsucht, die wir zu stillen versuchen. Aber es klappt nicht. Wenn wir zu Jesus kommen, dann dürfen wir erleben, wie er diese Sehnsucht füllt. Setzen wir die richtigen Prioritäten, liebe Freunde, suchen wir in allererster Linie das Reich Gottes. Gehen wir zu diesem Gastmahl, lassen wir uns einladen. Merken wir, dass das Wichtigste ist für unser Leben, ob wir jetzt noch nicht glauben oder ob wir glauben. Prioritäten richtig setzen ist schwer. Ich weiß das. Wir wissen das, du weißt das. Prioritäten richtig setzen ist schwer. Aber Paulus betet etwas, das können wir auch beten, das könnt ihr bitte für mich beten und ich bete es für euch. Paulus betet es für die Thessalonicher, das ist ein wunderbarer Vers. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. 2. Thessalonicher 3,5. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. Er macht, der Herr soll es zu deiner Herzensangelegenheit machen. Das Reich Gottes, er soll es zu deiner Herzensangelegenheit machen. Herr, lenke du mein Herz zur Liebe Gottes, zum Reich Gottes. Zu diesem wunderbaren Festmahl, zu der Erkenntnis Gottes und was auch immer damit zusammenhängt, zu der Liebe Gottes. Herr, es ist eine Herzensangelegenheit. Jetzt kommt, bin bald fertig, jetzt kommt der zweite Kreis der Eingeladenen, das mache ich nur noch kurz. Da kommt der Knecht zurück und sagt, die Leute haben Entschuldigung, die wollen alle nicht kommen. Das Essen ist bereit, der Saal ist leer. Da sagt Jesus, geh hinaus auf die Gassen der Stadt. Und lade die Blinden, Krüppel, Lahmen und Armen ein. Aus jüdischer Sicht waren das die Blinden, Krüppel, Lahmen, Behinderten, beeinträchtigten Personen. Es waren die Unreinen, aus Sicht der Pharisäer, es waren die Unreinen und die, auf denen ein Fluch lastete. Ja? Deshalb sind die so, ja, die sind nicht ganz normal. Nee. Auf ihnen lastet ein Fluch. Sie sind unrein. Und Jesus sagt, holt sie rein. Ladet sie ein. Ich übertrage das mal. Da steckt eine tiefere geistliche Wahrheit darin. Die geistlich Armen und geistlich Blinden und geistlich Lahmen und geistlich Minderbemittelten und geistlich Bedürftigen, die sollen kommen. Kommt heran, ich will euch bewirten. Kommt heran, ich will euch wieder reinmachen, ich will euch heilig machen. Ich will euch sehend machen. Ich will euch zu neuen Menschen machen. Kommt herein, ihr Schwachen. Kommt herein, ihr Lahmen im Geist. Eine riesige Chance. Kommt, alles ist bereit. Ja, und von denen kommen natürlich auch viele. Ja, kommen viele herein. Wunderbar, oder? Ich meine, eigentlich müsste sich damit jeder angesprochen fühlen, ja? Jeder. Denn wann komme ich wirklich zu Christus? Wann sehe ich eine derartige Not, zu Christus zu kommen, wenn ich merke, ich bin geistlich arm? Ich bring's einfach nicht. Ja, es kommen viele von ihnen, aber der Raum ist noch nicht voll. Oh, da sind noch Plätze frei. Wow. Gott sagt nicht, okay, macht nichts, räum die Stühle raus, wir fangen an. Nein, er will, dass der Saal voll wird. Er will, dass der Saal proppevoll wird, dass er platzt. Er will, dass das Reich Gottes in diesem Sinne platzt, voll wird, weil er die Menschen liebt. Er liebt sie. Er streckt sich nach ihnen aus. Deshalb sagt er, ja, er macht den Kreis weiter. Ja, merkt ihr das? Er fängt klein an, dann macht er den Kreis weiter, geht in die Gassen der Stadt und jetzt macht er den Kreis noch weiter. Zieht noch weitere Kreise. Geht hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötigt sie herein. Das sind jetzt die Heiden nach meiner Auslegung. Jetzt kommen die Heiden dazu. Es ist ganz schön, wie das Lukas in der Apostelgeschichte 1,8 sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Galiläa, wie heißt es da? Und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Dieser Plan Gottes ladet die ein auf den Landstraßen und an den Zäunen. Das ist kein Plan B. Das ist kein Notfallprogramm. Oh, da sind ja noch Plätze frei. Oh, wen laden wir denn jetzt noch ein? Nein, diese Gäste waren immer auf Gottes Liste. Schon immer. Er hatte das vor. Das mag uns zu hoch sein zu verstehen. Wir müssen es auch nicht verstehen. Wir können uns einfach freuen, dass wir dabei sind. Wir gehören nämlich, ich glaube zumindest, weitestgehend zu der letzten Gruppe. Ja, ein letztes Wort zur Nötigung. Und dann schließe ich die lange Predigt. Ein letztes Wort zur Nötigung. Jesus sagt, nötigt sie hereinzukommen. Ja, wir wissen natürlich, dass man niemanden mit Zwang ins Reich Gottes befördern kann. Mit Gewaltausübung, das ist ja klar, das kann nicht passieren. Das wäre auch nicht echt. Ja. Aber es bedeutet, werbt dafür. Werbt ernstlich für das Reich Gottes, für dieses Gastmahl. Zeigt die Vorzüge dieses Gastmahls auf. Zeigt die Befreiung auf, die mit diesem Gastmahl verbunden ist. Die Befreiung von Schuld. Die Befreiung zu einem neuen Leben. Die Befreiung zu einem neuen Wesen. Zeigt auf, welche wunderbaren Speisen dort angeboten werden. Die Nähe zu Gott, die Gemeinschaft mit ihm und seinen Kindern. Zeigt auf, wie wunderbar das ist. Werbt dafür heißt es, glaube ich. Werbt dafür. Nötigt sie herein. Werbt dafür so sehr, dass sie ihre Not erkennen. Nämlich die Not. Oh, das habe ich nicht. Das will ich haben. Der Heilige Geist möge dabei wirken und Gott möge dabei wirken und möge euch benutzen als Zeugen, als Fackeln seines Reiches. Amen.